der Fuchsbau. Ron, keuchte Harry. Er kroch zum Fenster und schob es hoch, so dass sie durch die Gitterstäbe miteinander sprechen konnten. Ron, wer bist du? Was zum... Die Worte blieben ihm im Halse stecken, als ihm klar wurde, was er da vor sich hatte. Ron lehnte sich aus dem hinteren Seitenfenster eines alten, türkisgrünen Autos, das mitten in der Luft geparkt war. Vorne im Wagen saßen Fred und George, Rons ältere Zwillingsbrüder, und grinsten ihn an.
Alles in Ordnung, Harry?
Was war denn los mit dir? Fragte Ron. Warum hast du meine Briefe nicht beantwortet? Ich habe dich ungefähr ein Dutzend Mal gebeten zu kommen. Und dann kam heute Dad nach Hause und meinte, du hättest eine offizielle Verwarnung wegen Zauberei vom Muggeln erhalten. Das war nicht ich. Und woher weiß er das eigentlich? Er arbeitet im Ministerium, sagte Ron. Du weißt doch, dass wir außerhalb der Schule nicht zaubern dürfen. Das musst ausgerechnet du sagen, erwiderte Harry mit einem Blick auf den schwebenden Wagen. Ach, das zählt nicht, sagte Ron. Den haben wir nur geborgt. Er gehört Dad. Wir haben ihn nicht verzaubert. Aber vor den Augen der Muggel, bei denen du lebst, auch noch zaubern? Ich hab dir doch gesagt, ich war's nicht. Aber das erkläre ich dir später. Hör mal, kannst du in Hogwarts sagen, dass die Dursleys mich eingesperrt haben und mich nicht zurücklassen? Und selbst herauszaubern kann ich mich natürlich nicht, weil das Ministerium dann glaubt, es sei der zweite Zauber in 3 Tagen. Also, hör auf, dummes Zeug zu quatschen, sagte Ron. Wir sind hier, um dich mit nach Hause zu nehmen. Aber ihr dürft mich genauso wenig rauszaubern. Ist nicht nötig, sagte Ron grinsend und wies mit einem Kopfnicken auf seine Brüder. Du vergisst, wen ich dabei habe.
Schnür das um die Gitterstäbe!
Wenn die Dursleys aufwachen, bin ich ein toter Mann, sagte Harry und band das Seil fest um das Gitter, während Fred den Motor aufheulen ließ.
Keine Sorge, aber geh vom Fenster weg!
Harry wich ein paar Schritte in die Dunkelheit zurück und wartete neben Hedwigs Käfig. Offenbar hatte sie erkannt, dass etwas Wichtiges vor sich ging und gab keinen Mucks von sich. Der Motor heulte auf und mit einem Knirschen riss der Wagen das Gitter aus dem Fensterrahmen und schoss hoch in die Lüfte. Harry rannte zum Fenster zurück und sah das Gitter einige Meter über dem Boden pendeln. Ron zog es schwer atmend hoch ins Wageninnere. Harry lauschte angespannt, doch aus dem Schlafzimmer der Dursleys war nichts zu hören. Als das Gitter auf dem Rücksitz neben Ron verstaut war, setzte Fred rückwärts, so nahe wie möglich an Harrys Fenster heran. »Steig ein«, sagte Ron. »Aber meine ganzen Sachen für Hogwarts, mein Zauberstab, mein Besen.« »Wo sind denn die Sachen?« »Im Schrank, unter der Treppe eingeschlossen. Und ich kann nicht aus dem Zimmer.«
»Kein Problem! Aus dem Weg, Harry!«
Fred und George kletterten geschmeidig durchs Fenster in Harrys Zimmer. »Die verstehen ihr Handwerk«, dachte Harry, als George eine Haarnadel aus der Tasche zog und im Türschloss zu stochern begann.
»Viele Zauberer halten es für pure Zeitverschwendung, solche Muggeltricks zu lernen. Aber wir glauben, es lohnt sich, selbst wenn es damit ein bisschen länger dauert.«
Mit einem leisen Klicken ging die Tür auf.
»Also, wir holen deinen Koffer. Du packst alles zusammen, was du aus deinem Zimmer brauchst, und gibst es Ron.«
»Pass auf die letzte Stufe auf. Die knarrt«, wisperte Harry. Und die Zwillingsbrüder verschwanden auf der dunklen Treppe. Harry flitzte im Zimmer herum, sammelte seine Sachen ein und reichte sie Ron durch das Fenster hinaus. Dann half er Fred und George, den großen Koffer die Treppe hochzuschleppen. Onkel Vernon hustete im Schlafzimmer. Endlich, völlig erschöpft, waren sie oben auf dem Treppenabsatz angelangt. Sie trugen den Koffer durch Harrys Zimmer zum offenen Fenster. Fred kletterte zurück in den Wagen, um gemeinsam mit Ron zu ziehen, und Harry und Ron schoben von drinnen. Zentimeter um Zentimeter rutschte der Koffer durchs Fenster. Wieder hustete Onkel Vernon.
»Noch ein wenig«, keuchte Fred. »Einen kräftigen Schubser noch!«
Harry und George warfen sich mit den Schultern gegen den Koffer und er rutschte durch das Fenster auf den Rücksitz.
»Okay, gehen wir«, flüsterte George.
Doch als Harry auf das Fensterbrett stieg, hörte er hinter sich plötzlich ein lautes Kreischen, unmittelbar gefolgt von der Donnerstimme Onkel Vernons.
»Diese verfluchte Eile!«
»Ich hab Hedwig vergessen!« Harry rannte hinüber zu Hedwig und in diesem Augenblick ging das Flurlicht an. Er packte Hedwigs Käfig, stürzte zurück zum Fenster und reichte ihn Ron hinaus. Er war gerade auf den Fenstersims gestiegen, als Onkel Vernon gegen die offene Tür schlug, die mit einem lauten Krachen aufflog. Einen Augenblick lang blieb Onkel Vernon im Türrahmen stehen. Dann fing er an zu toben wie ein rasender Stier. Er stürzte sich auf Harry und umklammerte seine Fußgelenke. Ron, Fred und George packten Harrys Arme und zogen ihn mit aller Kraft nach draußen.
»Petunia!«
röhrte Onkel Vernon.
»Er haut ab! Er haut ab!«
Doch mit einem gewaltigen Ruck befreiten die Weasleys Harrys Füße aus Onkel Vernons Klammergriff. Harry war jetzt im Wagen, er hatte die Tür hinter sich zugeschlagen. »Gib Gas, Fred!« rief Ron und schon jagte der Wagen dem Mond entgegen. Harry konnte es nicht glauben. Er war frei. Er kurbelte das Fenster herunter, die Nachtluft peitschte ihm durchs Haar und er sah hinab auf die schrumpfenden Dächer des Ligusterwegs. Onkel Vernon, Tante Petunia und Dudley hingen wie vom Schlag getroffen aus Harrys Fenster. »Bis nächsten Sommer!« rief Harry. Von den Weasleys kam ein dröhnendes Lachen und Harry ließ sich von Ohr zu Ohr grinsend in den Rücksitz sinken. »Lass Hedwig raus«, sagte er zu Ron. »Sie kann hinter uns herfliegen. Sie hat schon eine Ewigkeit ihre Flügel nicht mehr ausspannen dürfen.« George gab Ron die Haarnadel und einen Augenblick später war Hedwig schon glücklich aus dem Fenster nach draußen geschossen, wo sie jetzt wie ein Geistervogel neben ihnen herschwebte. »Also erzähl mal, Harry«, sagte Ron ungeduldig. »Was ist passiert?« Harry erzählte ihnen alles, von Dobbys Warnung bis zur Katastrophe mit dem Veilchennachtisch. Eine lange, nachdenkliche Stille trat ein, als er geendet hatte. »Ganz faule Geschichte«, sagte Fred endlich. »Ziemlich fies«, pflichtete ihm George bei. »Also wollte er dir nicht mal sagen, wer hinter der ganzen Geschichte steckt?« »Ich glaube, das konnte er nicht«, sagte Harry. »Ich habe euch ja gesagt, jedes Mal, wenn ihm beinahe was rausgerutscht wäre, hat er den Kopf gegen die Wand geknallt.« Fred und George sahen sich an. »Wie? Ihr denkt, ihr habt mich angelogen?«
Na ja, sagen wir mal so.
Hauselfen haben ihre eigenen starken Zauberkräfte. Aber normalerweise können sie die nicht ohne Erlaubnis ihres Herrn einsetzen. Ich denke mal, man hat Dobby geschickt, um dich davon abzuhalten, nach Hogwarts zurückzukommen«, sagte Fred. »Das fand jemand wohl besonders komisch. Gibt es jemanden in der Schule, der etwas gegen dich hat?«, sagte George. »Ja«, stießen Harry und Ron gleichzeitig hervor. »Draco Malfoy«, sagte Harry. »Er hasst mich.« »Draco Malfoy? Nicht etwa Lucius Malfoys Sohn?« »Muss er wohl sein, denn der Name kommt nicht gerade häufig vor«, sagte Harry. »Warum?« »Ich habe gehört, wie Dad von ihm geredet hat«, sagte George. »Er war ein großer Anhänger von du weißt schon wem.« »Und als du weißt schon, wer verschwunden war«, sagte Fred und drehte sich zu Harry um, »kehrte Lucius Malfoy zurück und behauptete, er hätte es gar nicht so gemeint. Ein Haufen Mist. Dad meint, er habe zum engsten Kreis von du weißt schon wem gehört.« Harry hatte diese Gerüchte über Malfoys Familie schon häufiger gehört und sie überraschten ihn nicht. Im Vergleich zu Malfoy kam ihm Dudley Dursley wie ein netter und nachdenklicher Junge vor. »Ich weiß nicht, ob die Malfoys einen Hauselfen haben«, sagte Harry. »Nun, wem immer der Elf gehört, es muss jedenfalls eine alte Zaubererfamilie sein und eine reiche dazu.« »Ja, Mom hätte auch gern einen Hauselfen zum Bügeln«, sagte George. »Aber alles, was wir haben, ist ein lumpiger alter Ghul in der Dachkammer und Gnomen überall im Garten. Hauselfen gehören zu großen alten Landsitzen und Schlössern und anderen Prachtbauten. Und in unserem Haus wirst du bestimmt keinem über den Weg laufen.« Harry schwieg. Wenn er bedachte, dass Draco Malfoy fast immer das Beste vom Besten hatte, musste sich seine Familie in Zauberergold wälzen können. Er sah Malfoy vor sich, wie er in einem großen alten Landhaus umherstolzierte, den Familiendiener zu schicken, um Harry von der Rückkehr nach Hogwarts abzuhalten. Genau das sah Malfoy ähnlich. War es eine Dummheit von ihm gewesen, Dobby ernst zu nehmen? »Ich bin jedenfalls froh, dass wir dich da rausgeholt haben«, sagte Ron. »Ich habe mir allmählich wirklich Sorgen um dich gemacht, als du meine Briefe nicht beantwortet hast. Ich dachte erst, es wäre Errols Schuld.« »Wer ist Errol?« »Unsere Eule. Schon steinalt. Kann schon mal vorkommen, dass sie auf einem Botenflug einen Herzanfall bekommt. Also habe ich versucht, mir Hermes zu borgen.« »Wen?«
»Den Uhu, den Mom und Dad für Percy gekauft haben, als er zum Vertrauensschüler ernannt wurde.«
Aber Percy wollte ihn nicht verleihen, sagte Ron. Meinte, er brauchte ihn.
Überhaupt führt sich Percy diesen Sommer ziemlich eigenartig auf, sagte George stirnrunzelnd. Und tatsächlich hat er einen Haufen Briefe verschickt und sich oft in seinem Zimmer eingeschlossen. Ich meine, so oft kannst du eine Vertrauensschülermedaille auch nicht polieren.
»Hey, du fliegst zu weit nach Westen, Fred«, fügte er hinzu und deutete auf einen Kompass am Armaturenbrett. Fred kurbelte das Steuer rum.
»Sagt mal, weiß euer Vater eigentlich, dass ihr den Wagen habt?«, fragte Harry, obwohl er schon die Antwort ahnte.
»Nicht direkt«, sagte Ron. »Er musste heute Abend zur Arbeit. Hoffentlich können wir den Wagen in die Garage zurückstellen, ohne dass Mom etwas merkt.«
»Was macht euer Vater überhaupt im Ministerium?«
»Er arbeitet in der langweiligsten Abteilung«, sagte Ron, »im Büro für den Missbrauch von Muggel-Artefakten.«
»Wo bitte?«
»Es hat mit dem Verhexen von Muggelsachen zu tun. Die dürfen auf keinen Fall in einem Muggelladen oder bei den Muggeln zu Hause landen. Letztes Jahr zum Beispiel wurde das Teeservice einer alten Hexe, die gestorben war, an ein Antiquitätengeschäft verkauft. Eine Muggelfrau hat es gekauft, heimgenommen und versucht, ihren Freunden darin Tee zu servieren. Das war ein Albtraum.« Dad musste wochenlang Überstunden machen.
Was ist denn passiert?
Die Teekanne ist ausgerastet und hat überall kochend heißen Tee verspritzt. Und ein Mann musste mit Zuckerzangen auf der Nase ins Krankenhaus gebracht werden. Dad war vollkommen aus dem Häuschen. Außer ihm und einem alten Hexenmeister namens Perkins ist nämlich keiner dafür zuständig. Und sie mussten Gedächtniszauber und solche Dinge anwenden, um die Sache zu vertuschen.
Aber euer Vater, dieses Auto...
Fred lachte. »Ja, Dad ist verrückt nach allem, was mit den Muggeln zu tun hat. Unser Schuppen ist vollgestopft mit dem Muggelzeug. Er nimmt es auseinander, verzaubert es und setzt es wieder zusammen. Wenn er unser Haus durchsuchen würde, müsste er auf der Stelle sich selber verhaften. Das treibt Mom zum Wahnsinn.«
»Da ist die Hauptstraße«, sagte George und spähte durch die Windschutzscheibe. »In 10 Minuten sind wir da. Wird doch Zeit. Es wird langsam hell.«
Im Osten begann der Horizont blassrosa zu schimmern. Fred ließ den Wagen sinken und Harry sah einen dunklen Flickenteppich aus Feldern und Baumgruppen.
Wir sind nicht weit vom Dorf.
Ottery ist ein Catchpole.
Der fliegende Wagen sank tiefer und tiefer. Die ersten Strahlen der roten Sonnenkugel drangen durch die Bäume.
»Geschafft«, rief Fred, als sie mit einem leichten Rumpeln zu Boden gingen. Sie waren neben einer baufälligen Garage in einem kleinen Hof gelandet und zum ersten Mal sah Harry Rons Haus. Es sah aus, als sei es früher ein großer steinerner Schweinestall gewesen. Doch an allen Ecken und Enden waren weitere Räume angebaut worden, bis das Haus mehrere Stockwerke hoch war und so krumm, dass man meinen konnte, es würde durch Zauberkraft zusammengehalten, was, wie Harry überlegte, vermutlich stimmte. Vom roten Dach ragten 4 oder 5 Kamine empor. Neben der Tür steckte ein Schild im Boden, auf dem verkehrt herum zu lesen war: Fuchsbau. Um den Eingang herum lagen haufenweise Gummistiefel und ein sehr rostiger Kessel. Etliche fette braune Hühner pickten im Hof. »Nichts Besonderes«, sagte Ron.
»Es ist toll«, sagte Harry glücklich und dachte an den Ligusterweg.
Sie stiegen aus.
»Also, wir gehen jetzt ganz leise nach oben«, sagte Fred, »und warten, bis Mom uns zum Frühstück ruft. Dann rennst du die Treppe runter, Ron, und rufst, »Mom, schau mal, wer heute Nacht aufgetaucht ist.« Und sie wird sich freuen, Harry zu sehen, und keiner braucht je zu wissen, dass wir mit dem Wagen geflogen sind.« »In Ordnung«, sagte Ron. »Los, komm, Harry, ich schlafe ganz oben.«
Ron mit starrem Blick aufs Haus lief plötzlich übelgrün an. Die anderen drei wirbelten herum. Links und rechts die Hühner aufscheuchend, kam Mrs. Weasley über den Hof marschiert. Und für eine kleine, kugelrunde Frau mit freundlichem Gesicht sah sie einem Säbelzahntiger erstaunlich ähnlich.
»Ah«, sagte Fred, »das darf nicht wahr sein«, sagte George.
Mrs. Weasley machte vor ihnen Halt, stemmte die Hände in die Hüften und sah von einem schuldbewussten Gesicht zum nächsten. Sie trug eine geblümte Schürze, aus deren Tasche ein Zauberstab ragte.
»So«, sagte sie.
»Morgen, Mom«,
sagte George mit einer Stimme, von der er offenbar glaubte, sie klinge unbekümmert und einschmeichelnd.
»Könnt ihr euch vorstellen, was für Sorgen ich mir gemacht habe?« zischte Mrs. Weasley in giftigem Flüsterton.
»Tut uns leid, Mom, aber wir mussten...«
Ihre drei Söhne waren Mrs. Weasley ein ganzes Stück über den Kopf gewachsen, aber als ihr Wutausbruch über sie hereinbrach, schrumpften sie in sich zusammen.
»Die Betten leer? Keine Nachricht. Der Wagen weg, vielleicht gegen einen Baum gefahren. Ich werd fast verrückt vor Sorgen. Daran habt ihr wohl nicht gedacht. Meiner Lebtage ist mir das noch nicht. Wartet nur, bis euer Vater nach Hause kommt. Nie haben uns Bill oder Charlie oder Percy solchen Kummer gemacht.«
»Perfekter Percy«, murmelte Fred.
»Von Percy könntet ihr euch gerne eine Scheibe abschneiden«, schrie Mrs. Weasley und bohrte ihren Zeigefinger in Freds Brust. »Ihr hättet sterben können, man hätte euch sehen können, euer Vater hätte entlassen werden können.«
Stundenlang schien es so weiterzugehen. Mrs. Weasley hatte sich heiser geschrien, noch bevor sie sich Harry zuwandte, der vor ihr zurückwich.
»Ich freue mich, sehr dich zu sehen, Harry, mein Lieber«, sagte sie. »Komm doch rein, zum Frühstück.«
Sie wandte sich um und ging zurück ins Haus und nach einem nervösen Blick auf Ron, der ihm aufmunternd zunickte, folgte Harry ihr. Die Küche war klein und ziemlich vollgestopft. In der Mitte standen ein abgenutzter Holztisch und Stühle. Harry setzte sich auf eine Stuhlkante und sah sich um. Noch nie war er in einem Zaubererhaus gewesen. Die Uhr an der Wand gegenüber hatte nur einen Zeiger und überhaupt keine Ziffern. Am Rand entlang standen Dinge wie Zeit für Tee, Zeit zum Hühnerfüttern und Du kommst zu spät. Der Kaminsims war drei Reihen tief vollgepackt mit Büchern. »So zaubern Sie Ihren eigenen Käse«, lautete ein Titel, oder »Magie beim Backen« und »Festessen in einer Minute«, das ist Hexerei. Und wenn Harry seinen Ohren trauen durfte, hatte eine Stimme aus dem alten Radio über der Spüle gerade die Hexenstunde angekündigt mit der bezaubernden, singenden Hexe Celestina Warbeck. Mrs. Weasley werkelte in der Küche herum und bereitete eher planlos das Frühstück zu, wobei sie ihren Söhnen böse Blicke zu und Würstchen in die Pfanne warf. Hin und wieder murmelte sie etwas wie
»Weiß nicht, was ihr euch eigentlich dabei gedacht habt« und »Das hätte ich nie von euch erwartet.« »Dir mache ich keinen Vorwurf«, versicherte sie Harry und häufte 8 oder 9 Würstchen auf seinen Teller. »Arthur und ich haben uns genauso um dich Sorgen gemacht. Letzte Nacht noch haben wir uns gesagt, wir gehen hin und holen ihn persönlich, wenn er Ron bis Freitag nicht geantwortet hat. Aber hört mal!«
Jetzt schaufelte sie noch 3 Spiegeleier auf Harrys Teller.
»Einen nicht zugelassenen Wagen übers halbe Land zu fliegen? Hinz und Kunz hätten euch sehen können!«
Lässig schnippte sie mit dem Zauberstab gegen das Geschirr in der Spüle, das sich leise im Hintergrund klirrend selber abwusch.
»Es war bewölkt, Mom«, sagte Fred. »Sprich nicht mit vollem Mund«, fauchte Mrs. Weasley. »Sie haben ihn ausgehungert, Mom«, sagte George. »Das gilt auch für dich«, sagte Mrs. Weasley, doch mit leicht besänftigter Miene begann sie für Harry Brote zu schneiden und sie mit Butter zu bestreichen.
In diesem Augenblick wurden sie von einer kleinen rothaarigen Gestalt in einem langen Nachthemd abgelenkt, die in der Küche erschien, ein leises Quieken ertönen ließ und wieder hinaushüpfte.
»Jenny«, sagte Ron mit gedämpfter Stimme zu Harry, »meine Schwester, den ganzen Sommer schon redet sie von dir.«
»Tja, sie wird ein Autogramm von dir wollen, Harry«, grinste Fred, doch er fing den Blick seiner Mutter auf und machte sich stumm über seinen Teller her.
Keiner sagte mir ein Wort, bis alle 4 Teller leer waren, was überraschend schnell ging.
»Mensch, bin ich müde«,
gähnte Fred und legte endlich Messer und Gabel weg.
»Ich glaube, ich gehe ins Bett und...«
»Das wirst du nicht«, fuhr ihn Mrs. Weasley an.
»Es ist dein Problem, dass du die ganze Nacht aufgewesen bist. Du wirst jetzt den Garten für mich entgnomen. Die spielen mal wieder völlig verrückt.«
»Och, Mom, und ihr auch«, sagte sie mit wütendem Blick auf Ron und Fred.
»Du kannst nach oben ins Bett, mein Lieber«, sagte sie zu Harry gewandt. »Du hast sie ja nicht angestiftet, diesen verkorksten Wagen zu fliegen.«
Doch Harry, der sich hellwach fühlte, sagte rasch,
Ich helfe, Ron. Ich habe noch nie beim Entgnomen. Das ist sehr lieb von dir, Harry, aber es ist eine stumpfsinnige Arbeit, sagte Mrs. Weasley. Nun hören wir mal, was Lockhart dazu sagt. Und sie zog einen dicken Wälzer vom Kaminsims. George stöhnte auf. »Mom, wir wissen, wie man einen Garten entgnomt.« Harry sah auf den Einband von Mrs. Weasleys Buch. In verschlungenen Goldlettern standen darauf die Worte »Gilderoy Lockharts Ratgeber für Schädlinge in Haus und Hof«. Auf dem Umschlag prangte das Foto eines sehr gut aussehenden Zauberers mit wehendem Blondhaar und hellblauen Augen. Wie immer in der Zaubererwelt bewegte sich das Foto und der Abgebildete, offenbar Gilderoy Lockhart, zwinkerte ihnen verschmitzt zu. Mrs. Weasley sah mit strahlenden Augen zu ihm hinunter.
»Ach, ein wunderbarer Mann«, sagte sie. »Er kennt sich aus mit Haushaltsschädlingen, da könnt ihr Gift draufnehmen, ein fabelhaftes Buch.«
»Mom steht auf ihn«, flüsterte Fred laut und deutlich.
»Mach dich nicht lächerlich, Fred«, sagte Mrs. Weasley mit deutlich rosa angehauchten Wangen. »Na gut, wenn ihr glaubt, ihr wüsstet's besser als Lockhart, dann mal los und wehe, es ist doch ein einziger Gnom im Garten, wenn ich nachschauen komme.«
Grummelnd und gähnend schlurften die Weasleys nach draußen, Harry im Schlepptau. Der Garten war groß und genau nach Harrys Geschmack. Die Dursleys hätten ihn nicht gemocht. Es gab eine Menge Unkraut, und das Gras hätte mal gemäht werden müssen. Entlang der Mauer standen knorrige Bäume. In den Blumenbeeten wucherten Pflanzen, die Harry noch nie gesehen hatte. Und in einem großen grünen Teich quakten Frösche.
»Auch Muggel haben Gartengnomen, musst du wissen«, sagte Harry, während sie über den Rasen gingen.
»Ja, ja, ich habe die Dinger gesehen, die sie für Gnomen halten«, sagte Ron, kniete sich hin und steckte den Kopf tief in einen Pfingstrosenbusch. »Zum Beispiel fette kleine Weihnachtsmänner mit Angelruten.« Es gab ein heftiges Gezerre, der Pfingstrosenbusch erzitterte und Ron richtete sich auf.
»Das ist ein Gnom«, sagte er grimmig.
»Loslassen, loslassen«, fiepte der Gnom.
Er sah ganz und gar nicht nach einem Weihnachtsmann aus. Er war klein und lederhäutig und hatte einen großen, knubbeligen Glatzkopf wie eine Kartoffel. Ron hielt ihn mit ausgestrecktem Arm von sich, weil er mit seinen hornhäutigen kleinen Füßen um sich trat. Er packte ihn um die Fußgelenke und ließ ihn mit dem Kopf nach unten baumeln.
»So macht man das«, sagte er, erhob den Gnomen hoch, »loslassen«, und begann ihn wie ein Lasso über seinen Kopf zu schwingen.
Als er Harrys erschrockenes Gesicht sah, sagte Ron, »Es tut ihnen nicht weh, man muss sie nur richtig schwindlig machen, damit sie nicht wieder in ihre Löcher zurückfinden.« Er ließ los. Der Gnom flog 10 Meter durch die Luft und landete mit einem Plumps im Feld jenseits der Hecke.
»Erbärmlich«, kommentierte Fred den Wurf. »Ich wette, ich kann meinen bis zu diesem Baumstumpf schleudern.«
Harry merkte schnell, dass man nicht allzu viel Mitleid mit den Gnomen haben brauchte. Den ersten, den er fing, wollte er einfach auf die andere Seite der Hecke fallen lassen. Doch der Gnom, der seine Vorsicht spürte, versenkte seine messerscharfen Zähnchen in Harrys Finger. Der hatte Mühe, ihn abzuschütteln, bis
»Mensch, Harry, das müssen ja mindestens 20 Meter gewesen sein!«
Bald war die Luft erfüllt von fliegenden Gnomen.
»Siehst du, sie sind nicht allzu helle«, sagte George, der 5 oder 6 Gnomen gleichzeitig gepackt hatte. »Sobald sie wissen, dass es mit dem Entgnomen losgeht, stürmen sie hoch, um zuzusehen. Man sollte meinen, inzwischen hätten sie gelernt, in ihren Löchern zu bleiben.«
Mit eingezogenen kleinen Schultern begannen die Gnomen auf dem Feld im Gänsemarsch davonzuziehen.
»Die kommen zurück«, sagte Ron, während sie die Gnomen in der Hecke auf der anderen Seite des Feldes verschwinden sahen. »Denen gefällt es hier. Det ist nicht streng genug mit ihnen. Er findet sie lustig.«
In diesem Augenblick fiel die Haustür ins Schloss.
»Er ist da«, sagte George. »Det ist heimgekommen.« Sie rannten durch den Garten zurück ins Haus.
Mit geschlossenen Augen und der Brille in der Hand war Mr. Weasley auf einem Küchenstuhl zusammengesunken. Er war dünn und hatte nur noch spärliches, doch ebenso rotes Haar wie seine Kinder. Sein langer grüner Umhang war staubig und verschlissen.
»Was für eine Nacht«, murmelte er und griff nach der Teekanne,
während sich die Jungen um ihn herum niederließen.
9 Hausdurchsuchungen, 9! Und der alte Mandanges Fletcher wollte mir einen Zauberbann auf den Hals jagen, als ich ihm gerade den Rücken zudrehte.«
Mr. Weasley nahm einen kräftigen Schluck Tee und seufzte. »Hast du was gefunden, Dad?« wollte Fred wissen.
»Nichts außer ein paar schrumpfenden Schlüssel und einem beißenden Kessel«, gähnte Mr. Weasley. »Außerdem noch einige recht üble Sachen, für die wir allerdings nicht zuständig sind. Mortlake haben sie wegen ein paar äußerst merkwürdiger Frettchen zum Verhör mitgenommen. Aber das fällt nicht in meine Abteilung. Gott sei Dank.«
»Warum sollte sich jemand die Mühe machen, Türschlüssel schrumpfen zu lassen?«, fragte George.
»Einfach, um die Muggel zu ärgern«, seufzte Mr. Weasley. »Verkaufen ihnen Schlüssel, die zusammenschrumpfen, bis nichts mehr übrig ist. Und die Muggel können sie dann nicht mehr finden. Natürlich ist es sehr schwer, jemanden dafür ranzukriegen, denn kein Muggel würde zugeben, dass ein Schlüssel schrumpft. Sie behaupten andauernd, sie würden sie verlieren.«
»Ja, das muss man ihnen lassen. Sie tun alles, um die Zauberei zu übersehen, selbst wenn sie ihnen ins Gesicht springt. Aber was unsere Leute inzwischen alles so verzaubert, ihr würdet's nicht glauben.
Autos zum Beispiel?«
Mrs. Weasley war in der Küche erschienen und hielt einen langen Schürhaken wie ein Schwert in der Hand. Mr. Weasley riss die Augen auf. Schuldbewusst starrte er seine Frau an.
»Autos, Molly, Liebling?«
»Ja, Arthur, Autos«, sagte Mrs. Weasley mit blitzenden Augen. »Stell dir vor, ein Zauberer kauft ein rostiges altes Auto und sagt seiner Frau, er wolle es nur auseinandernehmen, um zu sehen, wie es funktioniert. Aber in Wahrheit verzaubert er es, damit es fliegen kann.«
Mr. Weasley blinzelte.
»Nun, Liebling, ich denke, du wirst feststellen, dass er sich damit durchaus im Rahmen des Gesetzes bewegt, selbst wenn er vielleicht besser daran getan hätte, seiner Frau die Wahrheit zu sagen. Es gibt da eine Lücke im Gesetz, wie du sehen wirst, solange er nämlich nicht beabsichtigte, den Wagen zu fliegen, ist die Tatsache, dass der Wagen fliegen könnte, nicht unbedingt.«
»Arthur Weasley, du selbst hast dafür gesorgt, dass es eine Lücke gibt, als du dieses Gesetz verfasst hast«, rief Mrs. Weasley, »damit du weiter an diesem ganzen Muggelschrott in deinem Schuppen herumbasteln kannst. Und zu deiner Information. Harry ist heute Morgen in eben diesem Wagen hergekommen, den du nie zu fliegen beabsichtigt hast.«
»Harry?« sagte Mr. Weasley ahnungslos. »Harry, wer?«
Er sah sich um, erblickte Harry und sprang auf.
»Gütiger Gott, ist das Harry Potter? Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ron hat uns so viel erzählt.«
»Deine Söhne haben den Wagen heute Nacht zu Harrys Haus geflogen und wieder zurück«, rief Mrs. Weasley. »Was sagst du dazu?«
»Habt ihr wirklich?« fragte Mr. Weasley begeistert. »Ist alles gut gegangen?«
»Ich meine«, stammelte er, als er sah, dass aus Mrs. Weasleys Augen Funken sprühten.
»Das war ganz falsch von euch Jungs, wirklich. Ganz falsch.«
»Lass sie das unter sich ausmachen«, flüsterte Ron in Harrys Ohr, während Mrs. Weasley anschwoll wie ein Ochsenfrosch. »Komm, ich zeig dir mein Schlafzimmer.« Sie schlichen sich aus der Küche und gingen einen engen Gang entlang zu einer schiefen Treppe, die sich zickzackförmig durch das Haus emporwand. Im dritten Stock stand eine Tür offen. Harry konnte gerade noch ein paar hellbraune Augen sehen, die ihn anstarrten, bevor sie ins Schloss fiel.
»Ginny«, sagte Ron, »du weißt ja nicht, wie komisch es ist, dass sie so scheu ist. Normalerweise hört sie nicht auf zu plappern.«
Sie stiegen noch zwei Stockwerke hoch und standen nun vor einer Tür. Die Farbe blätterte bereits ab und auf einem kleinen Schild stand »Ronalds Zimmer«. Harry trat ein, wobei er mit dem Kopf beinahe an die schräg abfallende Decke stieß und blinzelte überrascht. Es war, als ob er in einen Hochofen geraten wäre. Fast alles in Rons Zimmer glühte orangerot, die Bettdecke, die Wände, sogar die Decke. Dann erkannte Harry, dass Ron fast jeden Zentimeter der schäbigen Tapete mit Postern derselben sieben Hexen und Zauberer vollgeklebt hatte, die alle leuchtend orangerote Umhänge trugen, auf Besen saßen und begeistert winkten.
»Deine Quidditch-Mannschaft?« fragte Harry. »Die Chudley Cannons«, sagte Ron und wies auf die orangerote Bettdecke, die mit zwei riesigen schwarzen C und einer fliegenden Kanonenkugel verziert war. »Neunter Platz in der Liga.«
Rons Zauberspruchbücher für die Schule waren achtlos in eine Ecke gestapelt. Daneben ein Stoß Comichefte, alle offenbar Abenteuer von Martin Mix, dem mickrigen Muggel. Rons Zauberstab lag auf einem Aquarium voller Froschschleich, das auf dem Fenstersims stand. Daneben, auf einem sonnigen Fleck, döste Krätze, seine fette graue Ratte. Harry stieg über einen Packen selbstmischender Spielkarten und sah aus dem kleinen Fenster. Weit unten auf dem Feld konnte er eine Schar Gnomen erkennen, die durch die Hecke der Weasleys zurückschlichen. Er wandte sich um und sah, dass Ron ihn etwas nervös beobachtete, als ob er auf sein Urteil wartete. »Ein wenig klein«, sagte Ron rasch. »Nicht wie dein Zimmer bei den Muggeln und direkt unter dem Ghoul in der Dachkammer, der immer auf die Rohre klopft und stöhnt.« Doch Harry grinste breit. »Das ist das beste Haus, in dem ich je war.« Rons Ohren liefen rosarot an.